Was sollen wir dazu sagen? Hebräer 12. Hebräer 12. Wo ist Hebräer? Ist auch. Ist unterschiedlich auch noch. Ist mal hier, mal da. Quellen, ewige Quellen, Kraftquellen. So, hier gibt es in Hebräer 12 auch einige sehr schöne Verse, die eine Menge Kraftquellen uns offenbaren könnten. Wenn wir denn unsere Aufmerksamkeit darauf richten und es wirklich wissen wollen. Wollen wir? Ja. Ich habe gemerkt manchmal so, Bibel lese, ja. Und manchmal sagt mir der Herr dann so, lies das nochmal und dann nochmal. Und dann sagt er mir, lass mal diese Verse da liegen. Und dann liegen die da eine Woche, zwei Wochen. Immer dasselbe. Aber dann fängt das an zu sprechen. Dann fängt das an, sich zu entfalten. Dann fängt das an, aufzugehen. Und dann offenbart sich das, was da so eigentlich steht. Weil du jeden Tag so aufmerksam bist und wieder so drauf guckst. Hallo? Ist die Saat aufgegangen? Was tut sich da? Und dann fängt das Wort an, sich dir zu offenbaren. Wenn wir natürlich immer schnell drüber lesen und immer was Neues lesen und immer fortschreiten in der Lese, was auch nicht verkehrt ist, aber jedenfalls manchmal sind wir mit den Dingen zu schnell fertig. Hebräer 12, da heißt es im Vers 12, richtet auf die erschlafften Hände und die gelähmten Knie. Echt was für Männer. Richtet auf die erschlafften Hände, die gelähmten Knie, macht gerade Bahn für eure Füße, damit das Lahme nicht abirre, sondern vielmehr geheilt werde. Schluss mit der Lähmung, ha? Liebe Männer, Schluss mit der Lähmung. Schluss mit Goliath-Lähmung. Schluss mit diesem wankenden Knie und zitternden Händen und wir sind so erledigt. Schluss mit dieser Müdigkeit. Also wenn es nach mir ginge, bin ich dieser Ansicht. Und dann heißt es weiter unten, im Vers 22 heißt es dann, ihr seid gekommen zum Berg Zion. Ihr seid gekommen, nicht ihr werdet der einst oder so, sondern ihr, glaubt ihr, ihr seid gemeint? Ihr seid gekommen zum Berg Zion. Okay, was hast du zu sagen? Über den Berg Zion, ihr seid gekommen zu dem Berg Gottes. Und zur Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem, und zu Myriaden von Engeln, einer Festversammlung, so klirrig der Ton, klingt nicht gut, einer Festversammlung, und zu der Gemeinde der Erstgeborenen, die in den Himmeln angeschrieben sind, und zu Gott, dem Richter aller, und zu den Geistern der vollendeten Gerechten, und zu Jesus, dem Mittler eines neuen Bundes, und zum Blut der Besprengung, das besser redet als das Blut von Abel. Ja, da bist du also zu allem gekommen. Ja, eine Menge Kraftquellen, oder? Warum wissen wir über diese Dinge so wenig? Also ich nehme mal an, dass wir nicht so besonders viel darüber wissen. Und dass wir noch viel weniger Erfahrung damit gemacht haben. Warum? Wir sind doch dazu gekommen. Ich verstehe das auch nicht, warum uns solche Dinge nicht so schon eher aufgefallen sind. Also so, da steht, da sind wir also zu gekommen. Ja, und dann lesen wir diese Begriffe und die Hälfte davon ja mindestens irgendwie, das ist mir ja aber sehr exotisch, also da weiß ich überhaupt nicht, was das sein soll. Aber ich bin dazu gekommen. Der Berg. Der Berg Gottes. Die ganze Bibel ist voll von dem Thema der Berg Gottes. Gott holt seine Leute immer wieder auf den Berg. Und auf dem Berg schaut man runter in das Tal. Und auf dem Berg hat man diesen Weitblick, so man sieht, was da unten vor sich geht, in dem Tal. Und so, und Gott holt seine Leute auf den Berg und er gibt ihnen von dem Berg aus eine neue Perspektive. Das ist wie dieses Aufsteigen mit Flügeln wie Adler. Wir steigen über die Dinge auf, wir schauen von oben runter und es sieht ganz anders aus als von unten. Ne? Wenn du dann aus dem Flugzeug, bis im Flugzeug fliegst und dann schaust du runter und da die wimmelnden Leute, die Autos oder irgendwas kannst du noch sehen und denkst dir, Mann, das ist so klein von hier oben. Und die halten das alles für so wichtig, was sie da rum machen und so. Und das sieht von hier oben so anders aus und ja. Und Gott möchte tatsächlich, dass wir in gesunder, in rechter Weise über den Dingen stehen. Glaubst du? Dass wir über den Dingen stehen. So, und Gott holt seine Leute, wir lesen die Geschichte von Mose und dem Sinai. Und Mose auf dem Sinai hat ja nicht nur die Gesetztafeln da irgendwie bekommen, ne? Sondern ihm wurde ja da oben auch eine Offenbarung des himmlischen Heiligtums gegeben. Dieses sollte er dann auf der Erde mit der Stiftshütte nachbauen, abbilden. Das Ewige, das du auf dem Berg siehst, wirst du in deinem Leben unten auf der Erde umsetzen, abbilden, bauen. Das ist uns gegeben, Männer, dass wir auf den Berg kommen, in das Heiligtum und wir werden dort eine Offenbarung empfangen, wie die Dinge sich eigentlich verhalten. Ist das wichtig oder ist das wichtig? Ich hatte vorhin schon mit jemand geredet, Elia hat mit Isabel sich angelegt, ne? Ist nicht so einfach, sich mit Isabel anzulegen. Und dann, ja, dann ist er dann geflohen in die Wüste und Isabel hat gesagt, also jetzt bist du dran. Und er ist in dieser Depression und er hat gekämpft und er hat das Gefühl, ich ganz alleine bin übrig und alle anderen haben ihre Knie gebeugt vor Baal und nur ich bin noch der Einzige. Hast du schon mal das Gefühl gehabt, du bist so der Einzige, der noch steht? Last man standing. Und die anderen sind alle eingeknickt oder sind irgendwie, da gibt es keine anderen und Herr, in meiner Gegend gibt es niemanden, der, und der Herr, ja. Klar, träum weiter, Mann. Da sind noch 7000 andere, ne? Ja, von denen weiß ich ja gar nichts. Ja, lern die mal kennen. Wer mal der nächste Schritt? Ja, also er ist in der Depression und dann kommen diese Engel und sie stoßen ihn an und sie geben ihm zu essen und zu trinken. Schön, ne? Gar keine Predigt. Die geben ihm einfach zu essen und zu trinken. Also wunderbar. Und dann in der Kraft dieser Speise steht es da, ging er dann 40 Tage durch die Wüste. Ja, kann man 40 Tage durch die Wüste gehen? Also ich nicht, ne? Also hier wahrscheinlich auf der Strecke geblieben. Aber die Engel haben ihm auch nicht gesagt, wie lange es dauert. Die haben einfach dann gesagt, dann geh mal los. Und dann kommt er an diesen Berg Horeb und und Gott begegnet ihn auf diesem Berg und fragt ihn, warum er denn eigentlich gekommen ist. So schön, ne? Warum bist du hier? Ja, ich habe gekämpft und die Isabel und überhaupt und ich bin der Einzige und alle anderen haben ihre Knie gebeugt und nur ich und ich, mich, meiner, mir. Ja, also er hängt in dieser Geschichte fest, er dreht sich immer um dieses Gleiche, hast du das auch manchmal in deinem Leben? Du drehst dich immer um das Gleiche weiter, Woche ein, Woche aus, immer das Gleiche. Du kommst nicht los davon. Du fängst an, dein Leben zu definieren über die Krise oder das Problem oder was immer du erlebt hast, ja. So, du kommst davon nicht los. Dann solltest du auf den Berg. Zeit, auf den Berg zu kommen. Und dann erzählst du Gott wieder deine Geschichte, die sich immer wiederholt. Ne? Täglich grüßt das Murmeltier. So. Und dann holt Gott dich aus dieser Wiederholungsschleife raus. Und er sagt dir, komm, ich zeig dir mal noch ein paar andere Dinge. ich will dir Großes und Unfassbares zeigen, das du nicht kennst. Jeremia 33,3. Ich will dir große und unfassbare Dinge zeigen, die du nicht kennst. Und dann werden dir ein paar große und unfassbare Dinge offenbart und die Isabel ist nicht mehr so wichtig. Du denkst dir, ach, lass mal jetzt die Isabel. Lass mal Isabel jetzt mal Isabel sein. Schluss damit. Hier sind große und unfassbare Dinge. Und Gott zeigt ihm und er sagt ihm, ich stelle eine Armee zusammen, ich stelle hier ein Volk zusammen, wenn das ganze Regime da zusammenbricht mit der Isabel, dann habe ich schon in der Wüste diese Prophetenschulen, ne, oder was war da, und da habe ich schon Prophetenschulen, also diese Leute haben schon die Zukunft antizipiert, schon die Zukunft gezeigt bekommen, wie alles weitergeht. Ist das gut oder ist das gut? Ein paar Leute müssen schon wissen, wie es weitergeht, ne? Warum nicht du? Und dann sendet er ihn und sagt, geh wieder und salbe den zum König und salbe den und finde den Elisa und mach dies und mach das. Und Elia kommt aus seiner Wiederholungsschleife raus, denn er hat eine neue Offenbarung über die Zukunft, wie es weitergeht. Kannst du brauchen? Leute, es ist sehr wichtig, die Zukunft zu holen. Ne? Nicht immer zu wiederholen, was wir hatten. Die Zukunft. Ich will euch Zukunft und Hoffnung geben. Ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe. Na, ja, und wir eben wieder nicht. Ne? Warum denn nicht? Weil wir nicht auf den Berg gekommen sind. Und so haben wir immer wieder diese Berge und der Berg der Verklärung und Gott holt seine Leute auf den Berg in Hesekiel. Der Geist ergriff mich und er führte mich auf einen sehr hohen Berg. Und ich sah, eine Stadt wurde gebaut. Das gleiche Offenbarung dann. Ne? Gott, der Geist ergriff mich, holte mich auf einen hohen Berg und ich sah das neue Jerusalem. Ich sah die Stadt, ich sah diese Dinge. Auf den Berg kriegst du diese weitere Sicht, die du im Tal nicht kriegen kannst. Den Weitblick, was kommt. Ist das eine Quelle oder nicht? Du kannst kommen auf den Berg. Hallo? Ich finde, das ist eine große Sache. Ihr seid gekommen zum Berg Zion, zur Stadt des lebendigen Gottes. Nächstes. Wie ist dein Verhältnis zu dieser Stadt? Also, ich weiß, ganz am Ende, da kommt die dann mal vom Himmel runter. Ja, und dann wird da drin Gott die Lampe sein. Also viel mehr weiß ich ehrlich gesagt nicht über diese Stadt. Es ist wenig, ne? Es ist nämlich deine Stadt. Du hast Zutritt, du hast ein Bürgerrecht, du gehörst zu dieser Stadt. Schon gewusst? Das ist jetzt. Wir haben Zutritt zu der Stadt des lebendigen Gottes. Also ich finde das schon dramatisch, oder? Jesaja 66, habe ich hier eine kleine Stelle zu der Stadt. Das war die Losung auch gewesen vor ein paar Jahren. Wo ist denn jetzt wieder Jesaja geblieben? Ah, da ist es ja. Jesaja 66. Freut euch mit Jerusalem, jubelt über sie alle, die ihr sie liebt. Frohlockt mit ihr in Freude, alle, die über sie getrauert habt, damit ihr saugt und euch sättigt an der Brust ihrer Tröstungen, damit ihr schlürft und euch labt an der Fülle ihrer Herrlichkeit. Denn so spricht der Herr, ich wende ihr Frieden zu wie einen Strom, die Herrlichkeit der Nationen wie einen überflutenden Bach, und ihr werdet saugen. Auf den Armen werdet ihr getragen, auf den Knien geliebkost werden, wie einen, den seine Mutter tröstet. So will ich euch trösten, an Jerusalem sollt ihr getröstet werden. Ihr werdet es sehen, euer Herz wird sich freuen, eure Gebeine werden sprossen wie das junge Gras. Klingt das gut? Also, ich meine, sehr mütterlich, ne? Das klingt sehr mütterlich. Und wir haben Zutritt zu dieser Stadt. Ich habe darüber ein Buch geschrieben, Unterwegs in die goldene Stadt. Sehr zu empfehlen. Das ist also wirklich auch spannend, dass wir also da dahin gehen können, dass wir zu dieser Stadt gehören. Und in diesem Buch bin ich am Ende tatsächlich da reingekommen. Ich habe auf dem Weg gemerkt, ich komme nur in die heilige Stadt rein, wenn ich werde, wie die Stadt ist. Und musste da wieder durch viele Reinigungs- und Verwandlungsprozesse gehen. Und ich war dann in dieser Stadt drin. Und das Seltsame war, diese Stadt war mir so vertraut. Ich hatte so das Gefühl, ich kenne die Stadt. Ich kenne hier jeden Winkel. Ich bin hier schon immer gewesen. Heimat. Heimat. Die Stadt kennt mich. Und ich kenne die Stadt. Das war also eine sehr interessante Erfahrung. Ich kann euch sagen. Jetzt heißt es hier in Galater 4, auch eine sehr seltsame Geschichte. Da geht es um die Gesetzlichkeit und da geht es um die Freiheit. Es steht geschrieben, dass Abraham zwei Söhne hatte, einen von der Magd und einen von der Freien. Aber der von der Magd war nach dem Fleisch geboren, der von der Freien jedoch durch Verheißung. Dies hat einen bildlichen Sinn, denn diese Frauen bedeuten zwei Bünde. Eines vom Berg Sinai in die Sklaverei hineingebiert, das ist Hagar. Denn Hagar ist der Berg Sinai in Arabien, entspricht dem jetzigen Jerusalem, denn es ist mit seinen Kindern in Sklaverei. Das Jerusalem droben aber, das Jerusalem droben, die Stadt Gottes droben, aber ist frei. Und das ist unsere Mutter. Ja, hast du das schon mal gelesen? Das ist unsere Mutter. Okay. Aha. Daher, Brüder, sind wir nicht Kinder einer Magd, sondern der Freien. Also, finde ich doch mal bemerkenswert. Hm? Ja, muss man mal hören, ne? Dann habe ich da noch Offenbarung 3, Vers 12. Da sagt Jesus in den Sendschreiben, an dem Sendschreiben an Philadelphia: Wer überwindet, den werde ich im Tempel meines Gottes zu einer Säule machen. Und er wird nie mehr hinausgehen. Und ich werde auf ihn schreiben den Namen meines Gottes und den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalem, das aus dem Himmel herniederkommt, von meinem Gott und meinen neuen Namen. Drei Namen werden auf dich geschrieben. Hoffentlich hast du Platz genug. Ja, was ist das? Ne? So das mit diesen Namen. Du hast früher in der Schule, hast auf deine Hefte hast du deine Namen geschrieben, dass jeder wusste, das ist mein Heft. Und so, und Gott schreibt jetzt auch Namen auf dich. Das sind Zugehörigkeiten. Da gehörst du dazu. Der Name der neuen Stadt steht auf dir. Du gehörst zu dieser Stadt. Ich meine, wenn man zu einer Stadt gehört, wäre nicht schlecht, wenn man das wüsste, oder? Das könnte dir eine große Quelle sein, wenn du das in Jesaja jetzt gehört hast. Ja, du wirst in ihrer Herrlichkeit, wirst du schlürfen und du wirst dich an ihrer Fülle, wirst du dich laben, auf den Knien geliebkost. Also diese Stadt ist so mütterlich, ja. Da ist so viel Zuwendung und du wirst versorgt. Ist es gut oder ist es gut? Warum wissen wir davon so wenig? Ich finde das falsch. Wir sollten das wissen. Wir sollten das kennen. Aber wie kann man das kennen? Indem man seine Aufmerksamkeit auf diese Bibelstellen richtet. Indem man Gott fragt, wie ist denn das, die Stadt und ich? Was haben wir denn eigentlich so miteinander zu tun? Und kriege ich dann Pass oder wie geht denn? Wie ist denn das? Und wenn wir nicht fragen, kriegen wir keine Antwort. Wir müssen schon danach fragen. Sonst zeigt sich uns das nicht. Und alle Brüder sagen Amen. Es ist eine große Kraftquelle. Wir sind gekommen zu der Stadt des lebendigen Gottes. Sind wir. Und dann Myriaden von Engel. Ah, die Engel. Auch noch, ne? Ist das eine Quelle oder ist das eine Quelle? Hey, du hast englischen Beistand. Das ist ja wohl sagenhaft, ne? Die Engel sind auf deiner Seite. Ich meine, hallo und gleich noch Myriaden, das sind da ziemlich viele. Und natürlich, wir kennen Psalm 91, Vers 11, so Gott hat seine Engel aufgeboten, dich zu bewahren auf allen deinen Wegen und sie tragen dich, dass du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Dann gibt es in Hebräer, na, gucken wir nach der Stelle 1 oder was ist es? Hebräer 1, Vers 14 heißt es dann, dass die Engel alle dienstbare Geister sind, die also zum Dienst an denen, die das Heil erben sollen, ausgesandt sind. Sind das zufällig wir? Ja. Und dann stellt euch doch mal vor, das Evangelium ohne Engel. Ja, das wäre ja gar nicht erst losgegangen. Am Anfang des Evangeliums, da kommt ein Engel zu Maria. Und da erscheint ein Engel dem Zacharias. Und da sagt ein Engel dem Josef im Traum, doch, nimm mal die Maria zu deinem Weib. Und da sagt ein Engel ihm wieder im Traum, also flüchte mal mit Kind, mit Mutter und Kind, flüchte mal nach Ägypten. So ist er dem Mord entkommen. Und Jesus sagt, ihr werdet auf mir sehen, diese Leiter, diese Engelsleiter, ne? Dass die Engel werden auf dem Sohn des Menschen auf- und niedersteigen. Ja, das ist ja Traffic, ne? Das ist ziemlich viel Austausch, da ist echt was los. Die Engel. In Gethsemane, ein Engel des Herrn erschien und stärkte ihn. Glaubst du hältst dein Gethsemane durch ohne einen Engel, der dich stärkt? Vergiss es doch. Also Christsein ohne Engel, ich weiß nicht. Geht das? Ist das vorgesehen? So ein engelsfreies Christsein? Wo die nur so kleine Putten sind, die man irgendwo dahin... Also, was haben wir eigentlich mit den Engeln? Ne? Apostelgeschichte. Michael. Aber Apostelgeschichte auch, ne? Wie ist es mit der Apostelgeschichte ohne Engel? Kann man sich das vorstellen? Apostelgeschichte ohne Engel? Nee. Nicht zu denken. Apostelgeschichte 5, ich gehe mal ein paar Stellen, muss ich euch antun, auch wenn ihr kuchenmüde seid. Apostelgeschichte 5, Vers 17, weil es so schön ist. Da heißt es, also die Hohepriester waren jetzt also sehr erzürnt und haben jetzt also die Hand an die Apostel gelegt und sie in öffentlichen Gewahrsam gesetzt. Aber ein Engel des Herrn öffnete während der Nacht die Türen. Nee, jetzt. Ein Engel öffnete einfach die Türen. Ich meine, darf man das einfach? Ich meine, das ist doch gegen die Justiz. Der ist einfach da rein, hat die Türen aufgemacht. So, und dann kamen die, ja, und wollten die jetzt verhören. Und dann wurde berichtet, ja, sie sind aber nicht mehr da. Sie sind nicht im Gefängnis. Ja, wo sind sie denn? Ja, die sind schon wieder im Tempel und predigen. Nee, jetzt. Die sind ja nicht mal geflohen. Die haben einfach weitergemacht. Ein Engel führte sie hinaus und sprach, geht, stellt euch hin und redet im Tempel zu dem Volk alle Worte dieses Lebens. Ja, und dann waren sie also doch ziemlich verlegen, die Oberen. Es kam aber einer und berichtete ihnen, siehe, die Männer, die ihr ins Gefängnis gesetzt habt, die stehen im Tempel und lehren das Volk. Da ging der Hauptmann mit den Dienern hin und führte sie herbei, nicht mit Gewalt, denn sie fürchteten das Volk. Ah, sie sind ein bisschen vorsichtiger geworden mit diesen Leuten, denen sogar Engel beistehen. Also, das ist ja unheimlich, ne? 8,26 sind nur zwei, drei Stellen, nehme ich mal raus, damit ihr seht. Der Kämmerer aus Äthiopien. Ein Engel des Herrn redete zu Philippus und sprach, steh auf, geh gegen Süden auf den Weg, der von Jerusalem nach Gaza hinabführt, der ist öde. Also wichtig dabei, ne, ist öde. Und er stand auf, er ging hin und siehe, ein Äthiopier, ein Kämmerer, ein Gewaltiger der Kandake, der Königin der Äthiopier, der über ihren ganzen Schatz gesetzt war, war gekommen, um zu Jerusalem anzubeten. So. Und ihr wisst, dann wurde da die getauft, dieser Bote und so. Hat es eine ganze Kirche in Äthiopien gegründet? Ja, ne? So, ein Engel, sagte Philippus. Hallo, Philippus. Aufwachen, wir müssen nach Süden. Wir müssen da an diese Straße. Ja, aber warum denn? Ja, das wirst du dann sehen. Erst will ich das alles wissen, eher gehe ich nicht. Doch, geh mal. Und dann hat sich alles gefunden. Schöne Geschichte, oder? Wäre das ohne den Engel passiert? Schlecht für Äthiopien, ne? Und dann natürlich auch sehr, 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 sehr schön und sehr zentral und wichtig dann, dass das Evangelium zu den Heiden kommt. Apostelgeschichte 10, Vers 3, der Hauptmann Cornelius. Da war also hier dann so ein frommer Hauptmann und der sah in einer Erscheinung ungefähr um die 9. Stunde des Tages deutlich, wie ein Engel Gottes zu ihm hereinkam und zu ihm sagte, Cornelius, Cornelius, ja. Er aber sah ihn gespannt an und wurde von Furcht erfüllt und sagte, was ist, Herr? Und er hat dann ihm gesagt, sende Männer nach Joppe, lass Simon holen, der den Beinamen Petrus hat. Dieser herbergt bei einem Gerber Simon, dessen Haus am Meer ist. Als aber der Engel, der mit ihm geredet hatte, weggegangen war, rief er zwei seiner Hausknechte und sandte die dann nach Joppe. Ne? Und der Petrus hat inzwischen diese Vision mit diesem Tuch und diesen Tieren da drin, die er dann essen sollte. Ja. Ohne Engel? Wie kann die Gemeinde Christi Jesu sein ohne die Engel? Wie können wir eine engelsfreie Gemeindearbeit betreiben? Das ist überhaupt nicht vorgesehen, das ist überhaupt nicht ausdenkbar. Ne? Es geht nicht, es geht nicht, es ist nicht vorgesehen, es ist verkehrt, da fehlt was. Ne? Und das sind nur drei Stellen. Wir können da noch 10 andere aus der Apostelgeschichte heranführen, wo die Engel jemanden aus dem Gefängnis, da, auch den anderen haben die doch aus dem Gefängnis geholt, ne? Der dann da zu der Gebetsversammlung kam und die dachten, ja, das ist ein Geist oder was, das ist ja, das gibt's doch nicht, der ist doch im Gefängnis. Nein, der Engel hat ihn schon wieder rausgeholt. Also, gut für die Gefangenen, ne? Schlecht für die Gefängnisse. Ich weiß nicht, heute sind ja überall Kameras, was die wohl so aufgezeichnet hätten, was da vor sich gegangen ist. Und so, wir könnten immer so weitermachen, es ist also ungeheuerlich. Das ist hier in Apostelgeschichte 12, Vers 7, wo da dann auch der Engel hier dann den Jakobus da rausholt aus dem Gefängnis. Und, ja. Und dann noch, auch ein Engel, der hat hier schwer zugeschlagen, also hier hat dann der König Herodes sich also hier so ungefähr anbeten lassen. Das Volk rief ihm zu, eines Gottes Stimme, nicht eines Menschen. Sogleich schlug ihn ein Engel des Herrn dafür, dass er nicht Gott die Ehre gab. Von Würmern zerfressen verschied er. Oh, mein Gott. Und ich dachte, im Evangelium geht es nur um nett sein. und Furcht kam über sie alle. Kannst du dir vorstellen, ne? Wir sind gekommen zu Myriaden von Engeln. Nächstes, die Gemeinde der Erstgeborenen, die in den Himmeln angeschrieben sind. Wer sind denn die? Zu denen sind wir auch gekommen. Wir gehören zur Gemeinde der Erstgeborenen. Jesus ist der Erstgeborene aus den Toten. Er ist der Erste einer neuen Schöpfung. Und wir? Wir sind auch die Ersten einer neuen Schöpfung. Wir gehören mit denen zusammen. Diesen neuen Leuten, diesen Erstgeborenen. Was haben wir mit denen eigentlich zu tun? Ja, das kannst du echt mal fragen, ne? Denn dazu sind wir gekommen. Ich habe da auch Stellen, Bibelstellen natürlich. Ich kann euch ein, zwei sagen. Können wir nicht alle lesen, sonst ist das zu viel. Die Gemeinde der Erstgeborenen im Himmel angeschrieben sind. Römer 8, 29. Kolosser 1, 18 bis 20. So, und dann sind wir auch noch gekommen zu Gott, dem Richter aller. Aha. Ja, da wollte ich ja nicht gerade hin, ne? Wir sind gekommen zu Gott, dem Richter aller. Gibt es in der Welt irgendeinen Richter, der wirklich Recht sprechen kann? Warum ist das so schwierig? Weil die irdischen Richter und die menschlichen Richter nie das ganze Bild sehen können. Alle Aspekte, alles, was damit zusammenhängt, alles, was passiert, sie können das nicht haben. Aber Gott sieht von Grundlegung der Welt an, wie sich alles genau verhält, wie die Dinge geworden sind, wie das Unrecht sich entwickelt hat. Gott kann Recht sprechen. Auch für dich. Hast du dir schon mal gewünscht, jemand würde mal sich für dein Recht einsetzen? Ich schon. Die ganze Bibel ist voll davon, dass gesagt wird, die Inseln und die Völker sehnen sich nach dem Gericht. Warum eigentlich? Damit endlich gerecht gerichtet wird, dass sie endlich befreit werden von dem Unrecht. Und wir sind gekommen zu diesem Richter, der in der Lage ist, alles genau zu beurteilen, wie es sich wirklich verhält. Ich meine, hallo? Ja, zu dem sind wir auch gekommen. Dem Richter aller, aller. Ah, alle, alle. Also ich habe auch früher mich gefürchtet vor dem Gericht und ich habe immer nur so vor Augen gehabt, jüngstes Gericht und so ganz schrecklich und der Richter wird alle verurteilen und so. Bis ich irgendwann dann nach vielen Jahren Christsein kapiert habe, es geht im Gericht nicht um Verurteilen, sondern es geht um die Wiederherstellung von Recht. Es geht um die Wiederherstellung der Gerechtigkeit. Es ist ein Unrecht geschehen und das Gericht muss rausfinden, wie kann das wieder richtig gestellt werden. So ist es eigentlich gedacht, ne? Wie kann das wieder in Balance gebracht werden? Wie kann das ausgeglichen werden, das Unrecht? Es kann keinen Frieden geben ohne Gerechtigkeit. Denk an deine Kinder, die Tod und Teufel schreien, wenn ihnen in ihrem Wasserglas ein bisschen so viel weniger ist wie dem Geschwister. Ja, da sollst du mal, ne? Das ist aber ungerecht, bis zum geht nicht mehr, ne? Das muss ausgeglichen sein, ne? Ganz genau, auf den Millimeter. Und jetzt stellt euch doch vor, ich meine, wer schafft den Kindern Frieden? Es ist doch ihr Vater. Die Kinder haben doch den Frieden nicht in sich selbst. Die können doch nicht selber Recht schaffen. Die laufen mit ihrer Situation hin zu dem Vater und dann wird da geschrien und der Fall wird lauthals vorgetragen und der hat und die hat und ich und überhaupt, ne? Und der Vater ist es, der Recht spricht. Oder die Eltern sind es, die Recht sprechen. Und die sagen, ja, das ist so und so. Und jetzt gibst du das Spielzeug eben auch mal dem. Und dann ist es so. Und dann sind die Kinder normalerweise, wenn alles gut läuft, sind die nach kurzem Murren schwer zufrieden. Und laufen los und spielen weiter. Können die das selber aushandeln? Können sie selber Recht schaffen? Nein, das können die nicht. Ihr Frieden ist in ihrem Vater. Ihr Frieden ist in der höheren Ebene, die Recht spricht, die dann eingeschaltet wird, ne? Und die muss den Fall klären. Und dann macht der Vater das, dann klärt der das, ne? Und dann sind die zufrieden und dann haben die wieder Frieden, zufrieden. Ich meine, ist das schön oder ist das schön? Wir sind gekommen zu dem Vater, dem Richter aller. Der kann das. Das Ende des Liedes ist Frieden. Wollen wir Frieden? Brauchen wir den Vater. Ohne den hat die Gemeinde schlechte Karten. Ja. Also Gericht ist nicht so negativ, wie man das vielleicht immer so befürchtet hat als Christ, sondern es geht um die Wiederherstellung von Recht. Und zwar immer und jeden Tag und in allem. Und wenn du erlebst, dass sich Gott deines Rechts annimmt, wenn du erlebst, dass Gott deine Angelegenheiten regelt, ich hatte noch die Geschichte gehört von dir, ne? Was das hattest du erzählt mit dem Kollegen, der wie ausgewechselt war. Erzähl das mal, komm mal. Kurz, ganz kurz. Mein schönes, kleines Zeugnis.
Ja, ich hatte mal einen Kollegen, mit dem ich zusammenarbeiten musste, und der hatte so eine Art, ziemlich mich unterzubuttern, so mir immer mehr Arbeit aufzuhalsen und zu sagen, ja, hast du das noch nicht gemacht und bist noch nicht fertig und so, und das musst du doch in der Zeit längst geschafft haben und so weiter und so weiter. Und es war vielleicht gar nicht bösartig von ihm, aber der war einfach so, das war jemand, der war vorher selbstständig, und das war jemand, der so ein Machertyp. So, und ich habe irgendwann einfach gesagt, ich kann so nicht arbeiten. Also ich gehe da echt kaputt dabei. Ich fühle mich behandelt wie Fußmatte irgendwie. Und ich habe das Gott hingelegt im Gebet, habe gesagt, Herr, ich kann so nicht weiterarbeiten. Wenn ich entweder ich bin hier am falschen Platz oder du musst hier was machen. Wie auch immer. Und am nächsten Tag komme ich ins Büro und der Typ war wie ausgewechselt. Ich habe mit dem nicht gesprochen, ich habe nur mit Gott drüber gesprochen. Der war wie ausgewechselt, der hat mir auf einmal Arbeit abgenommen, anstatt mir was aufzuhalten. Der war freundlich zu mir, der war super kooperativ, und die ganze Zeit, wo er dann noch da war, waren wir ein super Team. Und das, wie gesagt, ich habe mit dem selber nicht drüber gesprochen, ich habe nur mit Gott drüber gesprochen.
Na, geht doch, Vater kann das. Ja, und jetzt stellt euch doch vor, wenn wir diese Instanz des Vaters als den der Rechtschaft nicht kennen, wenn wir das nicht in Anspruch nehmen, was machst du? Du selber denkst über deine Situation rund um die Uhr nach. Du führst in dir drin Gerichtsverhandlungen ohne Ende, ja. Du kämpfst gegen die, du führst diese Verhandlungen, du kommst nicht mehr zur Ruhe, weil das Unrecht ist eben da, ne? Und dann sollst du auch noch vergeben. Dann sollst du das jetzt auch noch so ungefähr irgendwie Schwamm drüber tun. Nein, so leicht ist das mit Schwamm drüber nicht. Sondern Vergebung bedeutet, ich gebe den Fall jetzt mal weiter an den Vater. Jetzt bin nicht mehr ich dran, sondern jetzt ist er dran. Jetzt macht er das. Das ist Vergeben. Vergeben ist nicht, ach, ich muss so tun, als wäre alles gar nicht so schlimm und ich vergebe dir alle deine Ungerechtigkeiten. Na, so geht das nicht. Dein Herz macht das nicht mit. Dein Herz kämpft weiter um das Recht und erklärt sich und kämpft und macht das immer weiter, ne? Bis es am Ende ist. Herzinfarkt. Es ist ehrlich wahr, viele Männer sterben an diesen inneren, endlosen Gerichtsverhandlungen, die zu nichts führen. Aber wenn der Vater dir Recht schafft, nicht erst am jüngsten Tag, sondern schon am nächsten Tag, der mit dem Kollegen, ne, war der nächste Tag, Nächster Tag. Ich meine, okay, so lange halten wir noch durch ohne Herzinfarkt. Aber für mich war das wirklich eine große Offenbarung, dass Gott uns Recht schafft. Und zwar schon hier auf Erden. Er nimmt sich unserer Sachen an. Er führt unseren Rechtsstreit. Er macht das. Und wenn wir das nicht glauben können, sondern auf den jüngsten Tag verschieben, haben wir keine guten Karten noch. Dann müssen wir das alles ertragen, alles durchhalten und christlich dabei lächeln und sind eigentlich sowas von, müssen den Zorn schlucken. Dann schluck mal, wie viel Zorn kannst du schlucken? Ohne Magengeschwür? Naja, nicht so viel, ne? Aber viele Männer machen das so, ne? Die schlucken und schlucken und schlucken, bis sie platzen. Auf die eine oder andere Weise. Aber wir sind gekommen zu dem Richter aller. Ach, ist das schön. Ja, dann sind wir zu noch mehr gekommen. Könnt ihr noch? Ja, die Zeit geht noch ein bisschen. Müsste wieder wach werden. Kuchen zur Seite, Blut ins Hirn. Okay, also da steht dann auch noch, wir sind gekommen zu den Geistern der vollendeten Gerechten. Ja, also, jetzt hatten wir schon diese Gemeinde der Erstgeborenen, die in den Himmeln angeschrieben sind. Jetzt haben wir auch noch die Geister der vollendeten Gerechten. Ja, wer sind denn die? Zum Glück Parallelstelle, da heißt es in Hebräer 11, Vers 39, diese alle, die durch den Glauben ein Zeugnis erhielten, haben die Verheißungen nicht erlangt, da Gott für uns etwas Besseres vorgesehen hat, damit sie nicht ohne uns vollendet werden sollten. Damit sie nicht ohne wen? Ohne uns sollen die nicht vollendet werden. Also ich finde, da musst du mitmachen. Also wenn es an dir hängt, dass die vollendet werden. Und das ist ja das Kapitel mit den Glaubenshelden. Ne? Da ist doch die Rede hier von Noah und dann ist die Rede von Mose und von Abraham und dann ist die Rede von David und dann ist die Rede hier, was soll ich noch sagen? Die Zeit würde mir fehlen, wenn ich erzählen wollte von Gideon, von Barak, aber nicht Obama, von Simson, von Jephtha, von David und Samuel und den Propheten, die durch Glauben Königreiche bezwangen, Gerechtigkeit wirkten, Verheißungen erlangten, der Löwen Rachen verstopften, des Feuers Kraft auslöschten, des Schwertes Schärfe entgingen, aus der Schwachheit Kraft gewannen, im Kampf stark wurden, der fremden Heere zurücktrieben. Ja, ist das mal männlich oder ist das mal männlich? Oh, das sind unsere Leute, schon gewusst. Und wir sollen, die sollen nicht ohne uns. Wir gehören dazu. Wir sind gekommen auch zu denen. Die Liste in Hebräer 11 will um deinen Namen auch noch erweitert werden. Du gehörst dazu. Du hast eine Verbindung, Access zu diesen Leuten. Aber wenn du das so liest, so du stehst so daneben, ja, klar, das sind diese Glaubenshelden natürlich und die haben dann eben das gemacht und die waren ja auch ganz viel gesalbt und nicht so wie ich und die waren ja auch ganz anders und überhaupt und die waren schwer irgendwie berufen und die waren so eine Klasse für sich. Stimmt alles nicht, ne? Stimmt alles nicht. Gott hat beschlossen, du gehörst zu diesen. Du gehörst zu diesen Leuten, zu diesen. Das sind deine Leute. Du setzt ihre Geschichte fort. Ist es gut oder ist es gut? Ich finde, das ist eine Quelle. Das ist eine Quelle, dass wir wissen, also David und ich, ja, wir gehören zusammen. Schon mal Steinschleuder üben. Ja, das sind die Geister der vollendeten Gerechten. Da sind wir auch dazu gekommen. Das ist also für mich war das auch eine große, tiefgehende, tiefschürfende Offenbarung. irgendwann klar zu kriegen, Gott hat mich in die Geschichte mit diesen hineingepflanzt. So, er hat mich zum Erben eingesetzt. Dieser Geschichte, die Gott mit diesen Leuten allen angefangen hat zu schreiben. Ich bin auch ein Kind Abrahams. Ne? Ich bin auch einer von diesen. Gott hat mich in die Geschichte hineingetan und gesagt, mit dir setze ich denen ihre Geschichte fort. Du bist der Erbe, du bist das Kind dieser Geschichte. Es ist jetzt deine Geschichte. Haben wir doch eine gute Geschichte, ne? Bis auf Noah, der Mann, der das Schiff in den Bergen baute. Ja. Also wir haben sehr skurrile Leute in unserer Familie, ne? Also ich weiß nicht, ob ich das getan hätte. Ja, dann sind wir gekommen zu Jesus, dem Mittler eines neuen Bundes. So, da haben wir das Gefühl, ja, jetzt kenne ich mich wieder aus. Jesus, gut, Mittler eines neuen Bundes. Okay, also das ist hier die Betonung, der neue Bund. Der neue Bund. Gott hat mit dir einen neuen Bund geschlossen. Der neue Bund ist nicht der alte Bund, nur ein bisschen besser. Der neue Bund ist eine neue Verbundenheit. Du bist in Christus und Christus ist in dir. So, wir sind die Ritter seiner Tafelrunde. Wir sind so, wir, ne, Abendmahl. Da sind die Jünger und Jesus sagt, hey, mit Sehnsucht hat es mich verlangt, dass wir das zusammen essen und dass wir uns verbünden. Dass wir gemeinsame Sache machen werden. Ihr und ich und ich und ihr. Ihr in mir und ich in euch. Neuer Bund. Keine neue Religion. Neuer Bund. Eine neue Verbundenheit. Nicht auf Basis von Gesetzen, sondern auf Basis von Zugehörigkeit. Jesus ist jetzt meine Orientierung, nicht Gesetze. Er ist das Ende des Gesetzes. Sind wir gesetzlos? Nein. Unser Gesetz ist er. Wir richten uns nach ihm. Das ist aber ein lebendiges Gesetz, weil Jesus ist ja zufälligerweise auferstanden. Ne? Der lebt ja, das ist ein lebendiges Gesetz. Er schreibt mit dir die Geschichte, er nimmt sich deiner an, er schreibt das alles in dein Herz. Er macht dich zu einem Menschen, einem neuen Menschen. Wir haben von alledem keine Ahnung, wie das geht. Es ist nicht Gesetze, es ist Jesus. Wir sind gebunden an ihn. Und wenn wir den Kontakt mit Jesus verlieren, sind wir ohne Orientierung. Wir sind verloren. Schon wieder. Hatten wir doch schon. Wenn wir das Gefühl haben, Jesus, wo bist du denn nur? Ich habe dich ganz aus den Augen verloren, ich habe den Kontakt irgendwie verloren, dann müssen wir wirklich alles stehen und liegen lassen und diesen Kontakt wiederherstellen. Oder nicht? Wie lange kannst du dir das erlauben, so unverbunden zu sein? Wir verdorren dann so. So still vor uns hin verdorren wir. Wir sterben. Aber wenn wir in ihm bleiben, die Rebe im Weinstock, ne, dann haben wir Teil an seinem Leben. Sein Leben fließt durch uns. Sein Leben bringt auch seine Frucht durch uns. Hast du schon mal versucht, Frucht zu bringen? Also, versuchst erst gar nicht. Ne? Das mit dem Fruchtbringen geht von ganz alleine, wenn du im Weinstock bist. Der Weinstock macht das ganz von alleine. Die Rebe überlegt sich das nicht. Wie kann ich nur Frucht bringen? Ich habe mir so Mühe gegeben im Winter. Es hat nicht funktioniert. Aber zur richtigen Zeit bringt die Rebe die Frucht von ganz allein. Gute Nachricht, oder? Finde ich schon. Schluss mit dem Versuchen, Frucht zu bringen. Bleiben wir in Christus, geht's von allein. Und wir sind gekommen zum Blut der Besprengung, das besser redet als das Blut Abels. So, das Blut heiligt uns, ne? So. Wir heiligen uns nicht selber. Wir können das nicht. Aber das Blut. Wir sind unter dem Blut. Alles im Alten Testament wurde alles besprengt mit Blut. Im Heiligtum, alles wurde besprengt mit Blut. Aber jetzt ist Jesus mit seinem Blut in das himmlische Heiligtum eingegangen. Und er ist gar nicht wieder rausgekommen. Der ist immer da drin geblieben. Das Blut ist angenommen. Es braucht keine Opfer mehr. Das letzte Opfer ist geschehen. Das letzte Blut ist geflossen. Das Blut der Besprengung. Du bist besprengt. Du bist geheiligt durch sein Blut. Schön, oder nicht? Es könnte uns auch eine Quelle sein, wenn wir das realisieren würden, was das bedeutet. Okay, jetzt bin ich mit meiner Predigt also durch. Hebräer 12, 22. Liebe Leute, das sind drei Verse. Ne? Drei Verse, voll mit Quellen. Ewigen Quellen. Quellen, die immer da sind. Der Berg Gottes ist immer da. Das neue Jerusalem ist immer da. War immer, ist, wird immer. Diese Dinge sind ewig. Die verschwinden nicht, auch wenn du dich mal daneben benimmst. Das macht dem gar nichts aus. Das alles bleibt immer da, immer. Der Vater bleibt immer der Vater, auch wenn du die Scheibe einschmeißt. Es ist so. Und das kann uns so stärken, dass wir so sicher werden. Weil das alles ist in unserem Rücken. Und die Engel auch noch. Ich meine, hallo. Wie können wir uns hängen lassen, wenn ein Haufen Engel hinter uns sind, die sagen, na jetzt komm mal. Musst du dich nicht hängen lassen. Fühlst du dich wie gefangen? Naja, wir sind Experten für Gefängnisse. Wir machen die Türe auf. Nur musst du auch rausgehen. Wenn wir aufmachen, musst du nicht drin bleiben. Dann steh auch auf und geh raus. Und du, nein. Kommt ihr hinein? Ich komme nicht raus. Und die Engel, doch nur komm raus. Und ach, es ist nicht einfach mit uns. Ja, und dann haben wir die vollendeten Gerechten. Dann haben wir diese Heiligen. Wir haben, also was haben wir alles für Zugehörigkeiten? Ich finde das eigentlich unheimlich stark. Also wenn wir das klingt uns vielleicht manches exotisch und unvertraut jetzt, aber wenn wir uns damit beschäftigen, wenn uns das vertraut wird, wenn das für unser neues Normal wird, was sind wir denn dann für eine Gemeinde? Ist das auszudenken? Was sind wir denn dann für eine Gemeinde? Ne? Eine mächtige, oder nicht? Eine mächtige Gemeinde. Die man nicht so leicht einsperren kann. Wo die Obersten vorsichtig werden. Nicht, dass noch ein Engel einen schlägt und er wird von Würmern zerfressen und stirbt. Nur ein bisschen vorsichtig sein. Ne? Also, ja. Jetzt sind wir immer noch nicht in 1. Mose 26, wo Isaak die Brunnen ausgegraben hat. Aber mir war es wichtig, euch das in dieser kleinen Extra-Session hier doch nochmal mitzuteilen. 12,22, Hebräer 12,22, wir sind gekommen, wir sind dazu gekommen. Wir werden nicht einstmal, wenn wir gestorben sind, selig, sondern wir sind schon jetzt zu diesem Allem gekommen. Wir haben zu alledem Zutritt. Wie kommen wir nun darin weiter, indem wir danach fragen? Indem wir unsere Aufmerksamkeit darauf richten? Indem wir fragen, Jesus, wie ist denn das? Ich und die Stadt. Wie geht denn das? Werde ich dahin teleportiert? So, und der Heilige Geist wird, wenn du danach fragst, wird er anfangen, diese Dinge dir aufzuschließen. Wenn du nicht danach fragst, bleibt es verborgen.